list.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran haben bis in die Morgenstunden ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. Das melden Behörden aus beiden Ländern. Der Iran hatte am späten Abend den ersten Gegenangriff mit Raketen auf Israel ausgeführt. Markus Wolf.
Israels Militär sprach von Dutzenden Raketen, die in der Nacht aus dem Iran abgefeuert wurden. Die Luftwaffe sei im Einsatz gewesen, um einige der Geschosse abzufangen. Augenzeugen in Jerusalem und Tel Aviv berichteten von zahlreichen Explosionen. Laut Medien gab es erneut mehrere Verletzte. Auch im Iran war in der Nacht die Luftabwehr aktiv. Nach Angaben staatlicher Nachrichtenagenturen gab es Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den nächtlichen israelischen Angriffen soll auch der Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen worden sein.
Politikerinnen und Politiker in der EU haben besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff kommt vom Chef der EVP-Fraktion Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter geht die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Sie sagte, der Angriff Israels auf den Iran bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. Der brandenburgische Innenminister Wilke hat sich für gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen ausgesprochen. Das hat er am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell gesagt.
Klar ist, das deutsch-polnische Verhältnis ist für uns essentiell. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, statt jetzt hier gegenseitig Grenzkontrollen einzuführen, durchaus auch gemeinsame Kontrollen mit polnischen und deutschen Kollegen, wo man dann auch Verfahrenssicherheit hinbekommt an der Grenze und gleich die Fälle auch gut bearbeitet und geklärt bekommt.
Der Innenminister von Brandenburg, René Wilke, parteilos. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. An den Feierlichkeiten nimmt unter anderem die saarländische Ministerpräsidentin Redinger teil. Mit dem Schengen-Abkommen hatten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen beschlossen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin Eiskeller 17 und in Potsdam 14 Grad. Morgen am Sonntag zunächst sonnig. Im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 8.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Einen schönen guten Morgen, ich bin Michael Castricius. Der Krieg zwischen Israel und Iran. Beide Seiten überziehen sich weiter gegenseitig mit Luftangriffen. Nachdem Israel gestern begonnen hatte, folgten Reaktionen aus dem Iran. Zunächst mit Drohnen, später dann aber mit Raketen, auch in der Nacht wieder. Viele Israelis haben diese Nacht in Luftschutzbunkern verbracht, berichtet Korrespondent Julio Segador aus Tel Aviv.
Es war eine kurze und unruhige Nacht für die Menschen in Israel. Immer wieder gab es Raketenalarm, immer wieder mussten sie die Schutzräume aufsuchen. Dem Sirenenalarm folgte das dumpfe Grollen der Raketenabwehr. Israel steht unter Beschuss. Hunderte ballistische Raketen hat das Mullah-Regime in den vergangenen Stunden auf Israel abgefeuert. Auch wenn die meisten Raketen durch die Abwehrsysteme abgefangen werden konnten, es gab in verschiedenen Landesteilen einige Einschläge. Auch in Tel Aviv, wo es mehrere Explosionen gab, Dutzende Menschen erlitten Verletzungen. Medienberichten zufolge soll eine Frau nach einem Einschlag in dem Tel Aviver Vorort Ramat Gan ihren schweren Verletzungen erlegen sein. Verteidigungsminister Israel Katz warf dem Iran vor, eine rote Linie überschritten zu haben, indem es zivile Wohnbezirke beschossen habe. Das Regime in Teheran werde dafür einen hohen Preis bezahlen, erklärte er. Die israelische Heimatschutzbehörde rief die Menschen unterdessen auf, weiterhin nahe ihren Schutzräumen zu bleiben. Es wird mit weiteren Angriffswellen gerechnet. Es ist der erwartete Vergeltungsschlag des Iran. Nachdem gestern Israel zahlreiche Ziele in dem persischen Land anvisiert hatte, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach in einer nächtlichen Videobotschaft von einem Erfolg dieser Angriffe. In den letzten 24 Stunden haben wir hochrangige Militärkommandeure, führende Atomwissenschaftler, die bedeutendste Urananreicherungsanlage des islamischen Regimes und einen großen Teil seines Arsenals an ballistischen Raketen ausgeschaltet. Weitere Angriffe sind im Gange. Das Regime weiß nicht, wie es getroffen wurde. Es weiß nicht, was noch getroffen wird. Denn Israel setzt seine Angriffe im Iran fort. Iranischen Angaben zufolge waren in der Hauptstadt Teheran laute Explosionen zu hören. Mehrere Geschosse sollen auch den Flughafen Mehrabad getroffen haben. Hier berichten iranische Medien von Bränden in der Gegend des Flughafens. In seiner Videobotschaft sprach Israels Premier Netanyahu die Menschen im Iran direkt an. Die iranische und die israelische Nation sind seit den Tagen Kyros des Großen befreundet. Es ist an der Zeit, dass sich das iranische Volk um seine Flagge und sein historisches Erbe vereint und für die Freiheit von einem bösen und unterdrückerischen Regime eintritt. Dieses Regime war nie schwächer. Dies ist eure Gelegenheit, aufzustehen und eure Stimme zu erheben. In Israel rechnen viele damit, dass das Militär nun die iranischen Ölanlagen angreifen könnte. Diese wurden bisher verschont. Der Iran reagierte umgehend darauf, dann würden wichtige Wirtschafts- und Energiezentren in Israel sofort und weitaus zerstörerischer und verheerender angegriffen werden, schrieb die iranische Nachrichtenagentur Fars.
Aus Israel Korrespondent Julio Segador. Im Iran versteht die Führung Israels Angriffe als Kriegserklärung. Entsprechend groß ist das Risiko, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Iran-Korrespondent Benjamin Weber berichtet von Istanbul aus.
Am Abend hatte das iranische Regime eine Videobotschaft veröffentlicht, in der der oberste Führer Khamenei einen Gegenschlag gegen Israel angekündigt hatte. Das Leben wird für sie bitter werden, ohne Zweifel. Sie sollten nicht denken, dass sie zugeschlagen haben und es damit vorbei ist. Nein, sie haben angefangen und einen Krieg ausgelöst. Wir werden nicht zulassen, dass sie von dem großen Verbrechen, das sie begangen haben, ungestraft davonkommen. Gleichzeitig zur Veröffentlichung des Videos schoss der Iran die ersten Raketen ab. Wie die New York Times berichtet, wollte Teheran ursprünglich bis zu 1000 Raketen gleichzeitig abfeuern, um maximale Schäden in Israel zu erreichen. Doch die israelischen Angriffe zuvor hatten auch militärische Infrastruktur im Iran getroffen und den Plan so unmöglich gemacht. Bei den Angriffen Israels auf den Iran am Freitag wurden führende iranische Militärs getötet, darunter der Kommandeur der Revolutionsgarde Salami, deren Luftwaffenchef Haji Zadeh und Generalstabschef Bagheri. Auch iranische Atomanlagen sind bei den Angriffen beschädigt worden. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Informationen vom Korrespondenten Benjamin Weber. Jetzt gönnen wir uns mal etwas Erholung von den Kriegsberichten. Raus aufs Land heißt eine erfolgreiche Doku-Soap des RBB-Fernsehens. Inzwischen 5 Staffeln über Menschen, die der Stadt den Rücken kehren und ein neues Leben, ein Landleben anfangen. An diesem Wochenende werden wir alle wieder raus aufs Land gelockt, allerdings besuchsweise zur mittlerweile 30. Brandenburger Landpartie. Hofläden, Höfe und hoffentlich höfliche Menschen warten da auf uns. Einer, der sich nicht lange bitten lassen muss, ist René Lehmann, denn er arbeitet bei Pro Agro, dem Verband zur Förderung des ländlichen Raumes. Schönen guten Morgen, Herr Lehmann.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Castrizios.
Zu Ihrem Verband gehören Unternehmen und Vereine aus dem Bereich Land- und Naturtourismus, Landgasthöfe, Pferdehöfe und natürlich Betriebe der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Wie wichtig ist für all die alljährliche Landpartie?
Ja, das ist sehr wichtig, und zwar aus folgendem Grunde. geht hier um Regionalität, um regionale Versorgung hauptsächlich. Und die lebt vom Zuspruch der Brandenburger und Berliner. Und der Zuspruch, die Nachfrage muss ja irgendwie geschürt werden. Also will man Gesicht zeigen. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. Man lädt ein, man zeigt, was man tut, wie man es tut, erklärt. Und so wird mit einem touristischen oder unter einem touristischen Ansatz halt Wissen vermittelt und damit verbunden die Hoffnung, dass man beim nächsten Einkauf ja auch im Supermarkt mal die regionale Alternative in Betracht zieht.
Gibt es Besonderes in diesem Jahr bei der 30. Landpartie?
Ja, also besonders ist ja schon die Veranstaltung an sich. Ne? Die ist so mit einzigartig, das ist die größte Veranstaltung in der Fläche im Land Brandenburg. Hinweisen vielleicht die Eröffnung heute 11 Uhr auf dem Gut Schmerwitz. In Potsdam-Mittelmark ist das zum Beispiel, das ist die landesweite Eröffnungsveranstaltung, die Zentrale. Da kann man wirklich Landwirtschaft pur erleben, ja, von allem vom Ackerbau, Viehzucht, das praktisch alles komprimiert an einem Ort. Vielleicht Ölmühle Kater, wo wir haben 5 Dorffeste im ganzen Land. Also da feiert nicht nur ein Unternehmen, sondern das ganze Dorf auf den Beinen. Wie genannt, die Ölmühle in Katerbo ist ein Ortsteil von Tremnitz-Quell. Dort feiert das ganze Dorf, haben offene Höfe, stellen sich die Landwirte vor. Wer es ein bisschen ruhiger mag, wir haben 11 Weinbauunternehmen Weinanbieter zum Beispiel in Lauchhammer, Oberspreewald, Lausitz, Thorsten Ahlt. Ortsteil Grünewalde ist das. Das Besondere ist halt tatsächlich allgemein und überall, die Leute oder die Unternehmen haben sich herausgeputzt und die sind da, um sich den Fragen zu stellen, um zu zeigen, um zu erklären, weil wirklich der Zuspruch wichtig ist, damit die Unternehmen auch weiter bestehen.
Wie wichtig? Es gibt viel Lebensmittel ja aus Brandenburg zu probieren heute. Käse, Fleisch, Wurst, Wein, Sie haben es erwähnt, aus Bestensee beispielsweise, Gemüse natürlich. Ja. Wie stark hat das an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Sache ist die, also wir hatten bei Corona auch das Problem zum Teil, dass viel Umsatz weggebrochen ist, dass durch die Hofläden nicht ganz aufgefangen wurde. Vielleicht wichtig dazu, folgt man den Umfragen. Ja, dann mag wirklich jeder Regionalität. Folgt man den Umsätzen und schaut, wie es dann wirklich aussieht, ist dann da doch eher Zurückhaltung. Aber wichtig ist es eben auch, ja, um im ländlichen Raum die wirtschaftlichen Strukturen zu erhalten. Das sind Arbeitgeber, die unterstützen Kultur, sie unterstützen Sport, sind Steuerzahler, die Angestellten sind Steuerzahler. Wir reden immer viel über Resilienz. Dafür ist es wirklich wichtig, dass man auch Regionalität beim alltäglichen Einkauf oft beachtet. Beim Spargel kriegen wir das schon ganz gut hin, ne? Da soll es der aus der Region sein. Bei Erdbeeren wird schon ein bisschen schwächer, bei der Kartoffeln wir schon gar nicht mehr so daran. Ja, es geht also nicht nur um die ausgefeilte Spezialität als touristisches Mitbringsel, sondern wirklich um Waren des täglichen Bedarfs.
Und wie sieht's da beim Biolandbau aus? Registrieren Sie da eine Zurückhaltung vielleicht der Verbraucher wegen hoher Preise?
Jein. Also jetzt unsere Erfahrung, also wir sind ja als Verband, wir sind ja offen für jede Produktionsform. Ne? Wir unterstützen den Biolandbauern genauso wie den konventionellen Bauern. Grundsätzlich, also für uns steht an erster Stelle die Regionalität. Natürlich idealerweise ist sie dann auch Bio. Kaufzurückhaltung ist, glaube ich, im gesamten Segment ein Problem und ein Thema. Wichtig ist vielleicht auch eher so die Zugangsmöglichkeiten zum Markt, ja, und erkannt zu werden, gesehen zu werden und zu wissen, dass es überhaupt das Produkt gibt. Ne, der Preis ist vielleicht im Vergleich zum Wettbewerb, wenn ich jetzt von größeren Unternehmen annehme, ist gar nicht so das Thema.
Die Produkte zumindest sind zu kosten und es ist nachzuschauen, wo sie entstehen auf den Bauernhöfen und wo sie in Hofläden verkauft werden auf Bauernmärkte. All das heute und morgen bei der Brandenburger Landpartie. Da gibt's ganz viele Angebote. Das können Sie checken im Internet unter brandenburger-landpartie.de. Da finden Sie alle offenen Türen und Tore. Schönen Dank. René Lehmann war das, Pressesprecher von ProAgro, dem Veranstalter der Landpartie. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen fürs Interesse.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es soll das größte Spektakel werden, das es im internationalen Vereinsfußball je gegeben hat. Jedenfalls, wenn es nach der FIFA geht, dem Weltfußballverband. In der Nacht wird in den USA die Club-Weltmeisterschaft angepfiffen. 32 Teams aus allen Kontinentalverbänden kämpfen da um den Titel und vor allem um sehr hohe Einnahmen. Aus Deutschland sind der FC Bayern und Borussia Dortmund mit am Start. Carsten Steinmetz aus unserer Sportredaktion dazu. Guten Morgen, Carsten.
Guten Morgen.
Wie schaust du auf dieses neue Turnier?
Ja, mit sehr gemischten Gefühlen. Einerseits gibt es sehr viel berechtigte Kritik an diesem Turnier, an dem Termin, der Belastung der Spieler, dem vielen Geld. Andererseits muss ich sagen, bin ich irgendwie auch fasziniert von diesem Megaturnier und von Mannschaften, die man sonst so ja nicht zu sehen bekommt.
Fangen wir mit der Kritik an. Passt diese Club-WM überhaupt noch in den ohnehin schon engen Terminkalender im Weltfußball?
Also für so ein 4-Wochen-Turnier ist eigentlich kein Platz. Das Finale steigt Mitte Juli. Die neue Saison beginnt mit der ersten Runde im DFB-Pokal hier in Deutschland Mitte August. Dazwischen also nur sehr wenig Urlaub und sehr wenig Vorbereitung auf die neue Saison, wie die Bayern und Dortmund das lösen wollen, ist mir ein Rätsel. Die Belastungsgrenze für die jeweiligen Spieler wird deutlich überschritten. Gut, jetzt kann man sagen, das sind hervorragend bezahlte Profis, die müssen das abkönnen. Schon, aber auch die wollen wir ja dann ab Spätsommer, Herbst in guter Form sehen in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft. Und wir wollen sie nicht verletzt sehen auf der Tribüne.
Ja, auch Profikörper brauchen mal eine Erholungspause. Aber es geht, wie gesagt, um viel Geld. 1 Milliarde US-Dollar will die FIFA an die Vereine der Club-WM ausschütten. Woher kommt das viele Geld?
Ja, zu einem Großteil aus Saudi-Arabien. Der Staatsfonds des Landes sponsert das Turnier und damit kann die FIFA eben ihr Versprechen erfüllen. 1 Milliarde Dollar an die Clubs. Eine weitere Milliarde wird benötigt, um die Kosten des Turniers zu finanzieren. Problem scheint zu sein, dass der Ticketverkauf sehr schleppend läuft in den USA. Also von dieser Seite aus scheint weniger Geld reinzukommen als gedacht. Also ob diese Club-WM finanziell ein noch so halbwegs Erfolg wird oder ein Desaster, das ist noch nicht ausgemacht. Die Clubs sind natürlich total heiß auf das Geld. Das ist klar. Bayern und Dortmund hier aus Deutschland erhalten finanzielle Möglichkeiten, von denen hier in der Bundesliga viele andere Vereine nur träumen können. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ungerecht mit Blick auf die nationalen Wettbewerbe.
Du hast aber auch gesagt, sportlich könnte das Turnier durchaus interessant werden. Warum?
Naja, weil die Club-WM etwas bedient, was es bisher eben kaum gegeben hat, nämlich dass Vereine von unterschiedlichen Kontinentalverbänden gegeneinander spielen, wie zum Beispiel am Dienstag. Dann trifft Borussia Dortmund in New Jersey auf den brasilianischen Verein Fluminense Rio de Janeiro. Wann kann man so ein Spiel denn mal sehen? Die Bayern, die starten morgen in das Turnier, 18 Uhr in Cincinnati gegen den Auckland FC aus Neuseeland. Klingt ein bisschen exotisch. Am nächsten Samstag geht's dann weiter für die Bayern gegen Boca Juniors aus Argentinien. Das ist ein klangvoller und großer Name im internationalen Fußball. Also schon ein tolles Spiel. Bei aller Kritik an diesem Turnier, sportlich reizvoll sind diese Spiele dann irgendwie dann schon. Und am Ende guckt man sie dann doch.
Auch wenn es in der Nacht losgeht, heute Nacht nämlich die Fußball-Club-WM. Informationen waren das dazu von Carsten Steinmetz, live aus unserer Sportredaktion. Dankeschön.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss, herzhaft lecker, mit Käse und Salami. Der neue Brutzler-Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Und jetzt mit Brutzler Tickets für die UEFA Women's Euro 2025 gewinnen.
Wo ist Karle? Was Dingel bedeutet?
Dingel?
Dingel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler. A9 Richtung Berlin zwischen Nemig und Beelitz liegt verlorene Ladung. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt. Grund ist ein Straßenfest. Gropiusstadt, die Lipschitz-Allee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen gesperrt. Dort findet bis zum Nachmittag eine Sportveranstaltung statt. Neukölln, die Karl-Marx-Straße ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis heute Mittag in Richtung Britz gesperrt. Zur Berliner U-Bahn, die U1 entfällt bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz. Die U3 zwischen Gleisdreieck und Nollendorfplatz. Sie können auf die U2 ausweichen, der Bahnhof Kurfürstenstraße bleibt geschlossen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.20 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Laut israelischen Angaben wurden mehrere Menschen verletzt. Eine Person erlag ihren Verletzungen. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es in der Nacht aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Hauptthema dürfte die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran sein. Erwartet wird außerdem, dass die beiden Minister über die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen. Unionspolitiker drängen weiter auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn reicht das geplante Freiwilligenmodell nicht aus. Jan Busche.
Es müsse jetzt eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte Spahn der Rheinischen Post. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Wenn eine Wehrpflicht tatsächlich kommt, stellt sich eine weitere Frage. Gilt diese dann für Männer und Frauen? Erstmal nur für Männer, findet Fraktionschef Spahn. Die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer meint dagegen in der Berliner Zeitung, wegen des Geburtenrückgangs könne auf keine Gruppe verzichtet werden.
Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. Brandenburg feiert an diesem Wochenende die 30. Landpartie. Rund 130 Höfe und Betriebe öffnen ihre Türen. Sie wollen das Interesse an regionalen Produkten wecken. Laut Agrarministerium werden bis zu 100.000 Besucher erwartet. Offiziell eröffnet wird das landesweite Fest am Vormittag auf dem Biobetrieb Gut Schmierwitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Dazu werden auch Agrarministerin Mittelstädt und Landesbauernpräsident Wendorf erwartet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Eiskeller 17 und in Potsdam 14 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 8.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius einen schönen guten Morgen. Der Krieg zwischen den Erzfeinden Israel und Iran eskaliert. Gesicherte Informationen aus dem angegriffenen, unfreien Land zu bekommen, ist schwieriger als aus Israel. Iran-Korrespondentin Pia Mazurchak sammelt Informationen im ARD-Studio in Istanbul. Ich habe sie vorhin nach den Zerstörungen gefragt, die in der Nacht dazugekommen sind.
Ja, es gab neue Wellen israelischer Angriffe seit dem Abend. Laut israelischen Angaben wurde dabei eine Atomanlage in Isfahan zerstört. Iranische Angaben dazu gibt es nichts. Außerdem wurde die Atomanlage in Fordow angegriffen. Das ist eine der besonders stark geschützten im Iran. Das wissen wir zumindest auch aus iranischen Medien. Dazu kommen Berichte über Schläge auf den Flughafen in Mehrabad in Teheran. Da gibt es einen Luftwaffenstützpunkt. Eigentlich ist es ein ziviler Flughafen. Dass es in der Nacht passiert. Es gibt aber keine Angaben über Angriffe auf Ölinfrastruktur. Das war ja aus Israel zu hören, dass man möglicherweise jetzt auch die Ölinfrastruktur angreift. Dazu hören wir noch nichts.
Was lässt sich aus den Zielen, die angegriffen wurden, schließen?
Also es richtet sich aller Wahrscheinlichkeit nach gegen das Atomwaffenprogramm. Das ja auch die israelische Regierung deutlich so gesagt. Es sind Forschungsanlagen, die zerstört wurden. Es sind die Anreicherungsanlage in Natanz, die beschädigt wurde. Wie schwer ist schwer abzuschätzen von außen, weil sich da auch die Angaben der israelischen und die iranischen sehr unterscheiden. Eben die erwähnte Forschungseinrichtung in Isfahan und in Fordow. Dazu kommen ja die Angriffe auf das Personal hinter diesem Atomprogramm, also auf führende Wissenschaftler beispielsweise, aber auch auf die Revolutionsgarde und Chefs der Armee, die natürlich für den Schutz dieser Anlagen zuständig sind. Und militärische Infrastruktur wurde zerstört. Das ist vermutlich eher, damit man diese Angriffe auf die Atomanlagen besser durchführen kann. Also es richtet sich alles gegen dieses Atomprogramm.
Anschläge oder Schläge, Raketenschläge gegen Personal, lässt das auch die Erklärung zu, dass Wohngebäude offenbar getroffen werden, in Teheran beispielsweise?
Ja, das ist eine mögliche Erklärung dafür. Wir wissen das nicht genau. Wir wissen nicht, wo beispielsweise der Chef der Revolutionsgarde getötet wurde oder der Generalstabschef der Armee oder die Wissenschaftler, die jetzt getötet wurden. Es gibt allerdings in Teheran vor allen Dingen durchaus schwere Zerstörungen, auch an Wohngebäuden. Es ist schwer, die jetzt mit konkreten Personen übereinander zu bringen, gewissermaßen. Es gibt Meldungen über mehr als 80 Tote und hunderte Verletzte. Also die Auswirkungen sind deutlich größer als nur in Anführungszeichen auf das Personal hinter dem Atomprogramm.
Jetzt hat der Iran offenbar schon hunderte Raketen auf Israel abgefeuert. Lässt sich abschätzen, wie viele Raketen Iran überhaupt zur Verfügung hat, wie lange das weitergehen könnte?
Ja, die Rede ist immer mal wieder gewesen von etwa 2000 ballistischen Raketen. Der Iran produziert ja quasi alles selber. Er ist mit Sanktionen belegt, kann nichts oder sehr wenig nur importieren. Auch die Drohnen sind in der Regel iranische Eigenproduktionen. Insofern hat man die Produktionskapazitäten, wie schnell die jetzt nachliefern können, das ist schwer zu sagen. Das Arsenal ist allerdings endlich, würde ich sagen. Also wahnsinnig lange kann man diese sehr intensiven Schläge auf Israel vermutlich nicht aufrechterhalten.
Also wenn Israel die Militärkraft Irans schwächen will, dann ist das durchaus möglich.
Das ist möglich. Der Iran hat eine sehr starke konventionelle Armee mit sehr vielen Armeeangehörigen, mit sehr vielen Soldaten. Er hat die Revolutionsgarde, das ist ja quasi ein separater Zweig, ein militarisierter separater Zweig, eine Art Miliz. Die Personalstärke ist da unheimlich groß. Es gibt auch sehr viel schweres Gerät, aber es kommt ja in diesem Krieg zwischen Iran und Israel primär auf die Lufthoheit bzw. auf die Luftwaffe und die Raketen, das Raketenpotenzial an. Und da ist Israel zumindest mittel- und langfristig deutlich überlegen, würde ich sagen.
Kommen wir zu der Zivilbevölkerung. Wie betroffen die ist? Wir sehen ja aus Israel immer, dass die Menschen in Schutzräume gehen, wenn Angriffe kommen. Gibt es das auch in iranischen Städten wie Teheran, Isfahan, Shiraz, dass die Menschen Schutzräume zur Verfügung haben?
Längst nicht in diesem Ausmaß. Also ganz wenige Personen haben private Schutzräume gewissermaßen im Wohnhaus, zu Hause oder im Mietshaus. Das gibt es so im Iran nicht. Die Menschen verstecken sich natürlich dann trotzdem in Kellern, bringen sich dort in Sicherheit. Einige haben jetzt, das wissen wir aus von den Mitarbeitern des ARD-Studios in Teheran, auch die Stadt schon verlassen. Es gab gestern lange Schlangen vor den Tankstellen, auch bei Lebensmittelhändlern. Also die Menschen stellen sich gewissermaßen darauf ein, dass das jetzt noch eine Weile so weitergehen könnte. Und was wir nicht vergessen dürfen, der Iran steckt seit Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Bevölkerung ist zu großen Teilen wirklich verarmt. Also insbesondere die Mittelschicht hat in den letzten Jahren einen guten Teil ihres Wohlstands verloren. Die Preise sind wahnsinnig hoch und die dürften jetzt auch noch weiter steigen, natürlich unter diesen Bedingungen.
Und wir haben immer wieder auch Proteste gesehen im Iran in den letzten Monaten und Jahren. Jetzt gestern wohl, soweit wir wissen, nicht. Da gab es immer im Fernsehen nur die 100-prozentigen zu sehen. Was schätzen Sie, wie stark ist tatsächlich die Unterstützung der Mullahs im Volk?
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Es gibt natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, die hundertprozentigen, die Regime treuen. Die machen Schätzungen zufolge und die gehen natürlich ein bisschen auseinander, einen eher kleinen Teil in der Bevölkerung aus. Es gibt aber schlicht auch sehr viele Menschen, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage so verzweifelt sind, so sehr kämpfen müssen, dass sie dem Regime letztlich nicht mehr zutrauen, da irgendwie eine Verbesserung herbeizuführen. Es war interessant, gestern den Präsidenten Pezeshkian zu hören, der neben allen Drohgebärden auch gesagt hat, die Bevölkerung möge doch bitte der Führung vertrauen. Das waren Töne, die habe ich so vorher noch nicht gehört.
Korrespondentin Pia Mazurczak über die Situation im Iran, wie die Bevölkerung der iranischen Community in Berlin auf diesen Krieg blickt. Das hat rbb24-Reporter Bruno Dietl erkundet.
Mitten in der Nacht bekommt Daniela Seferi eine Nachricht von einer Freundin, sie solle aufwachen. Seferi ist 26 Jahre alt, Deutsch-Iranerin, aufgewachsen in Paderborn und lebt jetzt in Berlin. Ihre Eltern mussten aus dem Iran fliehen, der Vater ist zum Christentum konvertiert und hat Bibeln verteilt und wurde zum Tode verurteilt. Seit dem israelischen Angriff auf den Iran in der vergangenen Nacht steht Daniela Seferi unter Strom und pendelt emotional zwischen Freude und großer Sorge.
Auf der einen Seite natürlich auch die Freude darüber, dass eben Menschen, die für so viel Terror gegen die eigene Bevölkerung, aber auch weltweit verantwortlich sind, getötet worden sind. Auf der anderen Seite auch diese große Sorge um unsere Angehörigen, die im Iran sind, die wir teilweise nicht erreichen können, weil WhatsApp gesperrt ist, das Internet gedrosselt ist, und diese Riesensorge vor den vielen Menschen, die in den Gefängnissen dem Regime ausgeliefert sind.
Seferi ist Aktivistin, macht auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken auf die Lage politischer Gefangener im Iran aufmerksam. Dass Israel gezielt ranghohe Militärs und Machthaber töten konnte, darin sehen Menschen im Iran laut Seferi eine riesige Blamage für das dortige Regime.
Das Regime hat sich jetzt 4 Jahrzehnte damit gebrüstet, Israel vernichten zu wollen und so viele Milliarden dafür ausgegeben und kann doch nicht mal ihre eigenen Leute verteidigen. Die Menschen im Iran sind da natürlich dann auch wieder sauer, dass eben das Geld von den Menschen genommen worden ist, die Menschen finanziell ausgeblutet worden sind, um ein Sicherheitssystem aufzubauen, was im Endeffekt nicht mal ihre eigenen Leute schützen kann.
Welche Folgen die militärische Eskalation zwischen Israel und dem Iran für die dortige Zivilbevölkerung hat? Die deutsch-iranische Aktivistin Daniela Seferi hat eine Befürchtung.
Was bedeutet es für die Repression im Inland? Denn wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass die Außen- und Innenpolitik des Regimes eng miteinander verknüpft ist. Das Regime antwortet mit solchen außenpolitischen Eskalationen mit noch mehr Hinrichtungen im Inland.
Die deutsch-iranische Journalistin und Autorin Gilda Sahebi sieht die iranische Zivilbevölkerung aktuell nicht in akuter Gefahr. Die Menschen würden versuchen, ihren Alltag so normal wie möglich fortzuführen. Die iranische Community hierzulande ist sich laut Sahebi einig, dass der Iran von den derzeitigen Machthabern befreit werden müsse. Wenn es aber um die Sicht auf Israel geht, sei die Stimmung seit dem 7. Oktober sehr gespalten. Gilda Sahebi, die in Teheran geboren und mit ihren Eltern nach Deutschland geflohen ist, als sie ein Jahr alt war, sieht angesichts der israelischen Angriffe auf den Iran vor allem ein Regime, was an empfindlichen Stellen getroffen wurde.
Das Militär, die Revolutionsgarden, die Loyalisten, die ungefähr 10-15% der Bevölkerung ausmachen, das ist so der Kern, der diesen Staat stabilisiert. Wenn an entscheidenden Stellen Leute sagen, ihr könnt uns offensichtlich nicht beschützen, also es sind jetzt wirklich höchste Generäle in ihren Wohnungen im Iran umgebracht worden, da könnte es sein, dass sich mit der Zeit, ich glaube nicht mit einem Mal, aber mit der Zeit eben dort Gegenbewegung entwickeln, dass eben das Regime im Prinzip von innen schwächer wird und vielleicht irgendwann implodiert.
Die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi, rbb24-Reporter Bruno Dietl berichtete. Anna Osius ist zwar Korrespondentin in Israels Nachbarland Ägypten, ihren Tagebucheintrag hat sie aber vor Kriegsausbruch geschrieben. Sie erzählt von einem Erlebnis in Kairo.
0049 Geschichten aus der Ferne.
Der Ausnahmezustand ist in Ägypten ein Stück weit Alltag. Staatskrisen, Revolutionen, Erdbeben, Finanzkrisen, Verkehrswahnsinn, alles schon erlebt. Aber eines sprengt alle Dimensionen. Kindergeburtstag im Wohlstandsmilieu. Die kleinen Prinzessinnen und Pharaonen werden mit plüschig-pinker Plastik-Performance und himmelblauem Superhelden-Entertainment überschüttet. 5. Geburtstag, da sind mindestens 40 Kinder eingeladen. Schon von Weipen schallt einem das Grauen entgegen. Amerikanische Kindermusik in grell kreischendem Sound, in riesigen Glitzerlettern steht am Tor aus rosa Luftballons, Kleopatra wird 5. Eine Horde aufgeregter Birthday-Planner springt umher, um jedes noch so verschüchterte Kind gnadenlos der Bespaßungstortur zu unterziehen. Eine Hüpfburg ist für die Ärmeren, die Oberschicht hat schon mal 8 verschiedene. Dazu den eigenen mobilen Dönerstand, den Krepptisch, das Kinderschminken, den Partyclown und die Beautystation, wo die kleinen Mädchen Lidschatten, Puder und Lippenstift aufgetragen bekommen. Der Geschenketisch biegt sich unter der Last von Made in China Plastikspielzeug in opulenter Verpackung. Die Zaubershow beginnt in 5 Minuten, brüllt es in Arabisch und Englisch aus dem Lautsprecher. Zuckerwatten mampfende Wohlstandsblagen applaudieren gelangweilt. Und dann heulen sie, weil sie während des Anschneidens der 6-stöckigen Einhorntorte das Smartphone von ihren Eltern entrissen bekommen, damit die selber Selfies posten können. Nach dem Kampf um die Pommes am 20 Meter langen Buffet kommt die Abendperformance und dann der Streit um das schönste Abschiedsgeschenk. Die Mutter des Geburtstagskindes hat Lego-Päckchen versteckt. Billig, flüstert ein Diplomatensohn, der vorher in den Golfstaaten lebte. Dort gab es als Giveaway ein iPad für jedes Kind. Als wenige Wochen nach dieser Party beim eigenen Kind das Geburtstagsfest ansteht, bricht uns als Eltern der Schweiß aus. Am Ende entscheiden wir uns für den German-Geburtstag. Es gibt Topfschlagen, Dosenwerfen und Eierlaufen. Eine Horde ägyptischer Mütter schaut mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen zu, wie ihre Kinder über die Wiese toben. Very basic, meint eine höflich lächelnd. Und doch, beim Plumpsackspiel machen sogar die Eltern mit. Der absolute Hit wird dann das Mumienwickeln. Wir sind schließlich in Ägypten. Ein Kind steht still, das andere wickelt so lange Klopapier um Arme, Beine und Körper des anderen, bis nur noch das Gesicht rausschaut und die Mumie fertig ist. Ein Riesenspaß. Und die Kunst liegt bekanntlich im Austausch. Beim nächsten Geburtstag unserer Tochter haben auch wir eine pinke Einhornhüpfburg. Und Kleopatra, das Kind heißt übrigens wirklich so, wünscht sich nichts sehnlichster als Klopapier.
Was für ein Ausnahmezustand. Kindergeburtstage in aller Welt, ganz besonders aber offenbar in Ägypten, darüber erzählte Korrespondentin Anna Osius.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die bevorstehenden Sanierungsarbeiten an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg werden auch den Regionalverkehr beeinträchtigen. Das verdeutlicht ein Risiko beim Wohnen im Grünen. Fern der Metropolen ist man von der Verkehrsinfrastruktur sehr abhängig. Dennoch sind Bauprojekte weiter weg von Berlin angesichts der hohen Preise in der Stadt beliebt. Versprechen sie doch eher bezahlbare Mieten oder Häuser. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel hat in dieser Woche ein Projekt in Paulinenaue im Havelland vorgestellt.
Hier im Landkreis Havelland baut ein Berliner Projektentwickler einen 5-stöckigen DDR-Plattenbau zum Energiesparvorzeigemietshaus um. Oben aufgestockt ein Dachloft ganz aus Holz mit großen Fenstern und einem Blick über grüne Felder, roten Mohn und Kornblumen. Vor dem Haus sorgt die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. 40 bis 50 Kilometer von Potsdam und Berlin entfernt seien wegen der niedrigen Immobilienpreise noch günstige Baukosten drin, bilanziert der Berliner Projektentwickler Gunnar Theobald.
Am Ende landen wir bei knapp unter 3.000 Euro pro Quadratmeter in den Gestehungskosten, zwar glücklicherweise der leere Plattenbau nicht so teuer, dass das gerade noch so passt und gerade so ausgeht.
Nur etwa halb so teuer wie in Berlin. Es sind nur wenige Gehminuten zum Bahnhof, gleich nebenan Kita und Schule. Das Vorhaben, bezahlbares Wohnen für Pendler anzubieten, stammt aus der Corona-Zeit. Damals schossen die Kosten in Berlin in den Himmel. Im September will der Immobilienfonds Catella mit Hauptsitz in Stockholm die fertige Immobilie übernehmen. Günstige Baukosten machen bezahlbare Mieten ab 10 Euro kalt in Neubauqualität möglich, rechnet Benjamin Rüther vor. Er ist Fondsmanager bei Catella.
Auch die anzuziehen, die sagen, ich kann mir in Berlin, in Spandau nur die kleine Wohnung leisten und bin hier dann draußen, habe den Bahnanschluss und habe dann aber 90 Quadratmeter vielleicht mit den 4 Zimmern und kann mir das auch leisten als Otto-Normalverbraucher.
Eine bezahlbare Lösung des Berliner Wohnungsproblems liegt in märkischen Gemeinden mit Regionalbahnhof ist Benjamin Rüther überzeugt.
Wir können nicht immer nur auf die Politik schimpfen, dass es nicht funktioniert und man es nicht machen kann. Und hin und wieder muss man halt neue Wege gehen und es vielleicht da nicht im Zentrum schaffen, wo es unmöglich ist, aber am Rand und dahin zu gehen, wo man sagt, naja, ich fahre halt dann mit dem Zug 25 Minuten bis nach Spandau, um zu sagen, das ist der Ziel und Mittelpunkt, den die Leute auch haben, die dann hierher ziehen.
Paulinenaue mit seinen gut 1000 Einwohnern dürfte mit den neuen Einwohnern um 10% wachsen.
Johannes Frevel über neue Wohnungen, die in Paulinenaue im Havelland entstehen sollen. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, ungestörter Sonnenschein. Heute strahlend blauer Himmel, höchstens mal ein paar ganz, ganz, ganz dünne Schleierwolken. Es wird heiß, 37 bis 31 Grad in Berlin, um die 29 Grad. Nach einer klaren Nacht geht's dann morgen Vormittag zumindest mit reichlich Sonnenschein weiter. Aber es wird wohl ein gespaltener Tag, rechnen Sie später. Mit reichlich Regen, kräftigen Gewittern, Starkregen, eventuell Unwetterpotenzial. Davor aber nochmal schwüle heiße 27 bis 33 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A113 in Richtung Dresden. Zwischen Schönefeld Süd und Flughafen BER liegen Gegenstände. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt wegen eines Straßenfests. Gropiusstadt, die Lipschitzallee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen gesperrt. Und Neukölln, die Karl-Marx-Straße ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis zum Mittag in Richtung Britz gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.40 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran fliegen weiter gegenseitige Angriffe mit Raketen und Drohnen. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurden Explosionen gemeldet. Auch in Tel Aviv gab es Einschläge. Der Iran meldet, man habe israelische Drohnen abgefangen. Zuvor hatte Israel im Iran nach eigenen Angaben eine weitere Atomanlage zerstört. Bei den israelischen Angriffen wurden laut iranischen Behörden im Land Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt. Die EU hat besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte von beiden Seiten Zurückhaltung. Markus Wolf.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte der Augsburger Allgemeinen, es gelte nun eine weitere Eskalation zu verhindern. Verständnis für den israelischen Angriff kommt hingegen vom Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe derzeit einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter ging die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin erklärte, der Angriff Israels auf den Iran bedeute letztendlich auch mehr Sicherheit für Europa.
Mehrere Unionspolitiker drängen auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn sagte der Rheinischen Post, in der Bundeswehr müsse schnell die Struktur dafür geschaffen werden. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt in der Welt am Sonntag vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer regt in der Berliner Zeitung an, die Wehrpflicht auf Frauen auszuweiten. In Berlin haben landeseigene Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als im Jahr zuvor. Das steht in einer Mitteilung des Senats, die dem RBB exklusiv vorliegt. Demnach wurden 2024 nur rund 3.500 Wohnungen fertiggestellt, 20% weniger als 2023. Damit wurde auch die Zielmarke von 6.500 neuen Wohnungen pro Jahr erneut verfehlt. Brandenburg feiert an diesem Wochenende die 30. Landpartie. Bis zu 100.000 Besucher werden erwartet. Matthias Gindorf, RBB 24.
Eröffnet wird die 30. Landpartie auf dem Gut Schmerwitz im Naturpark Hoher Fleming. Insgesamt öffnen 130 Höfe und Betriebe in rund 120 Orten ihre Türen und Tore. Das soll Interesse wecken und auch für Nachwuchs in der Branche sorgen. Nach Angaben des Verbandes Pro Agro werden in Brandenburg 45% der Bodenfläche landwirtschaftlich genutzt. genutzt. Doch viele Menschen hätten keinen direkten Bezug mehr zur Landwirtschaft. Die Arbeit und Herausforderungen der Landwirte seien oft unbekannt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 19 und in Cottbus 17 Grad. Es weht mäßiger Wind aus Südost. Morgen am Sonntag zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 8.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Morgen. Außenminister Wadephul war nebenan in Ägypten, als Israel seine Angriffe auf den Iran startete. Auch ihn hat der Zeitpunkt zumindest überrascht. Auf seiner Nahostreise setzt sich der CDU-Politiker für ein Ende der Gewalt in Gaza ein. Jetzt ist eben eine diplomatische Mammutaufgabe hinzugekommen. Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel begleitet die Reise des Bundesaußenministers.
3 Tage lang wollte Außenminister Johann Wadephul durch den Nahen Osten reisen, von Ägypten in den Libanon, von dort aus weiter nach Syrien, Jordanien und nach Israel. Zentrales Thema sollte die katastrophale Lage im Gazastreifen sein. Die Frage, wie sich ein Waffenstillstand erreichen lässt, ein Wiederaufbau, ein langfristiger Frieden. Wadephul will etwas bewegen in der Region, mit der er sich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Gaza, sagte er in Rom am Rande einer Konferenz, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe kommen werde der Nahe Osten erst, wenn es Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gebe und eine Zwei-Staaten-Lösung. Bei seinen Gesprächen in Kairo sollte es vor allem um den arabischen Wiederaufbauplan gehen, den der ägyptische Präsident al-Sisi vorgestellt hatte. Ausführlich wollte man reden beim Antrittsbesuch. Stattdessen nun Krisenmanagement. Der Außenminister wird vom israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen überrascht. Wadephul wird von seinem israelischen Amtskollegen informiert, als der Angriff bereits läuft. Er informiert den Kanzler.
Wir haben heute im Sicherheitskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers uns dazu ausgetauscht. Der Krisenstab der Bundesregierung tagt in der kommenden Stunde.
Reisehinweise für Israel werden verschärft, die Reiseroute des Ministers über den Haufen geworfen. Nicht aber die Gespräche mit seinen ägyptischen Amtskollegen, in denen es auch um die bilateralen Beziehungen geht, um Gaza, aber vor allem um die jüngste Eskalation, die Wadephul und Abdel Atti mit großer Sorge erfüllen.
Niemand möchte eine weitere Eskalation der Lage, insbesondere militärisch hier in der Region. Und deswegen möchte ich auch meine Gespräche hier fortsetzen.
Von Kairo aus will der deutsche Außenminister nach Saudi-Arabien reisen. Ein Schritt, den Ägyptens Außenminister Badr Abdel Atti begrüßt. Doch er erwartet mehr. Gerade weil er Wadephul schon lange kennt und um die deutsche Geschichte, das Verhältnis zu Israel weiß. Wenn Deutschland also natürlich besondere Beziehungen zu Israel unterhält, ermutigen wir die deutsche Seite, diese Beziehungen zu nutzen. Nicht nur um Druck auszuüben, sondern auch um der israelischen Seite klarzumachen, dass die derzeitige Politik sicherlich weder den Interessen Israels noch den Interessen der Region dient, da sie ins Ungewisse führt und zu einer weiteren Eskalation. Neue Generationen von Extremisten und Terroristen würden entstehen aufgrund von historischer Ungerechtigkeit und grundlosen Angriffen. Durch den Einsatz von Gewalt werde es keine Sicherheit und Stabilität in der Region geben, so der ägyptische Außenminister, auch nicht ohne einen Staat Palästina. Es gehe aber noch um viel mehr, um die Glaubwürdigkeit internationaler Politik, um Werte und Standards. Wir müssen daher gemeinsam handeln, damit es klare und einheitliche Standards gibt, die für alle Konflikte gelten, damit die Bürger nicht das Vertrauen in den multilateralen Rahmen verlieren, damit wir nicht das Vertrauen in die Grundsätze des Völkerrechts verlieren und damit wir auch nicht das Vertrauen in die Charta der Vereinten Nationen verlieren. Noch mahnen beide, sei es nicht zu spät, eine Verhandlungslösung zu finden, nicht nur mit Blick auf den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran, sondern auch mit Blick auf den Gazastreifen, der auf der politischen Tagesordnung wieder nach unten rutscht, trotz der dramatischen Lage. Der neue deutsche Außenminister ist schneller als erwartet mittendrin im Krisenmodus, der ihm mehr persönlichen Einsatz abverlangen wird als zu Beginn der Reise erwartet.
Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel auf einer Ostreise mit dem Bundesaußenminister. Heute werden US-Soldaten durch Washington DC marschieren, Panzerrollen in der Hauptstadt. Nein, nicht gegen Demonstranten, sondern für den Präsidenten. Donald Trump hat die Militärparade einberufen, offiziell zum 250. Geburtstag der US-Armee. Narzisstisch wohl eher zu seinem eigenen Geburtstag. Trump wird heute 79. Aus Washington Korrespondent Ralf Borchert.
Mehr als 6000 Soldatinnen und Soldaten, 150 Militärfahrzeuge, einschließlich Panzer, und 50 Flugzeuge und Hubschrauber sollen an der Parade in Washington beteiligt sein. Und der wichtigste Mann im Publikum hat an diesem Tag selbst Geburtstag, den 79. Donald Trump. Vor einigen Tagen wurde der Präsident gefragt, was die ganz normalen Amerikanerinnen und Amerikaner von dieser Parade mit nach Hause nehmen sollten. Ich möchte, dass sie am Ende mitnehmen, wie großartig unser Land, wie großartig unser Militär ist, so Trumps Antwort. Er habe rund um die jüngsten D-Day-Feierlichkeiten zum Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie 1944 mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und anderen Staats- und Regierungschefs telefoniert, auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin, so Trump weiter. Alle würden feiern, Paraden abhalten, nur die USA nicht, obwohl doch die USA den Zweiten Weltkrieg und auch den Ersten Weltkrieg gewonnen hätten. Da habe er gesagt, auch wir sollten feiern. Der Politikwissenschaftler Peter Fever von der Duke University betont, trotz des großen Stellenwerts der Streitkräfte in der US-Gesellschaft seien Militärparaden mit dem zur Schaustellen von Material selten. Die letzte große Parade in Washington DC fand 1991 statt.
That was the case, say, after Desert Storm.
Das war nach der Operation Desert Storm, so Fever im Radiosender NPR, also nach dem Golfkrieg, den die USA gegen den Irak unter Saddam Hussein nach dessen Invasion Kuwaits geführt hatten. Typisch amerikanisch sei dagegen, dass bei großen Sportereignissen wie dem Super Bowl Kampfflugzeuge über das jeweilige Stadion fliegen. Was die jetzige Militärparade besonders umstritten macht, während in Washington Panzer zur Schau gestellt werden, sind in Los Angeles Nationalgarde und US Marines im Einsatz, um Trumps harte Migrations- und Abschiebepolitik zu untermauern. Den Politikwissenschaftler Chris Adelson von der American University macht das einigermaßen fassungslos.
On his birthday, a military parade, tanks in the city of Washington DC.
An seinem Geburtstag Panzer im Zentrum von Washington DC. Das wirkt wie aus einem Kinofilm, so Adelson im ARD-Interview. Der Politologe ist ein besonders scharfer Trump-Kritiker. Für ihn will Trump sich zum König machen.
Donald Trump wants to make himself a king.
Er glaubt, Regeln gelten für ihn nicht. Er glaubt, er kann machen, was er will, so Adelson. Wenn der Präsident das Militär in Los Angeles einsetzen kann, wo es absolut keinen Grund dafür gibt, dann will er sich in dieser Art der Machtausübung zum Diktator machen, zu einem amerikanischen Putin, Orban, Erdogan, vielleicht einem amerikanischen Xi, so Adelson in Bezug auf die Staats- und Regierungschefs Russlands, Ungarns, der Türkei und Chinas. In zahlreichen Städten der USA sind für den heutigen Samstag Proteste geplant, viele unter dem Motto No Kings, keine Könige. Donald Trump hat angekündigt, Protestierenden im Umfeld der Militärparade in Washington mit allergrößter Härte zu begegnen.
Über Trumps Militärparade heute informierte aus Washington Korrespondent Ralf Borchert. 8:52, 8:09. Bedürftige Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln versorgen. Aus dieser Idee entstand 1993 die Berliner Tafel. Doch erst mit Gründung der Initiative Leib und Seele konnte man nicht nur soziale Einrichtungen, sondern auch arme Privathaushalte erreichen. An diesem Wochenende wird das 20-jährige Jubiläum von Leib und Seele mit einem Festakt begangen. RBB24-Reporterin Josephine Janert war in einer Ausgabestelle in Berlin-Neukölln.
Vier Frauen füllen Milch aus einem großen Eimer in Flaschen und Gläser. Große Behältnisse sind für Familien, kleine für Einzelpersonen.
Im Moment füllen wir Milch, sonst kommt Käse, den wir schneiden, oder Pommes, die wir teilen, wenn es große Beutel sind. Oder Fisch hatten wir heute.
Es wird alles in diese Kisten da verteilt und nachher kommt es alles in die Ausgabe.
Ein Lastwagen der Berliner Tafel hat überschüssige Lebensmittel von Supermärkten abgeholt und sie zur evangelischen Kirchengemeinde Rixdorf geliefert. Jetzt stehen 20 Ehrenamtliche im Gemeindesaal und sortieren. In 3 Stunden soll die Ausgabe an Bedürftige beginnen. Knapp 50 solcher Ausgabestellen gibt es in Berlin, alle in Kirchengemeinden, unterstützt von der Initiative Leib und Seele. In Rixdorf koordiniert die ehrenamtliche Ursula Sachs das Sortieren und Verteilen der Lebensmittel. Meistens reichen diese für alle Bedürftigen aus, sagt die 76-Jährige. Nur gegen Abend wird es manchmal etwas knapp. Es kommt auch vor, dass Menschen nicht die Lebensmittel erhalten können, die sie sich wünschen. Dann werden sie auch mal sauer. Sachs hat auch schon erlebt, dass sein Mann vor Wut alles in den Müll geworfen hat. Doch das seien Einzelfälle. Was sie noch bewegt? Viele Ehrenamtliche sind schon älter.
Wir brauchen auch junge Leute, die Kisten tragen können. Wenn das Auto kommt, ist das Auto manchmal voll. Wir haben einen Palettenwagen und wir haben auch so einen Hubwagen, aber das raustragen, das ist, also ich kann es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Und auch viele Leute können das auch nicht mehr, weil sie altersmäßig das nicht mehr schaffen.
Leib und Seele ist auf zuverlässige, körperlich fitte Helferinnen und Helfer angewiesen. Sabine Wert, die Gründerin der Berliner Tafel, sagt:
Es wird immer wieder nach Jüngeren gesucht, vor allem nach Fahrerinnen und Fahrern, die in der Gegend rumfahren, um die Lebensmittel einzusammeln, die dann am Ausgabetag ausgegeben werden sollen.
Denn in Berlin benötigen immer mehr Menschen Lebensmittelspenden, vor allem Familien mit Kindern, Geflüchtete und Personen im Rentenalter. Einige von ihnen können selbst ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen, sagt Ursula Sachs.
Es gibt ja eben viele, die können noch nicht kochen. Aber nicht, weil sie es nicht können, weil sie keinen Strom haben. Und wir haben hier auch viele Helfer, die bedürftig sind. Also fast alle sind hier bedürftig. Und sonst kriegen wir ja keine. Die Leute, die nicht bedürftig sind, die sagen, ich hab hier noch, was soll ich da helfen?
Für 1 Euro gibt es bei Leib und Seele 1 Kiste mit Kartoffeln, Milch und anderen Lebensmitteln. Das sollte für mindestens 2 Tage reichen.
Josephine Janatsch über 20 Jahre Leib und Seele in der Berliner Tafel. Auch morgen geht es im RBB 24 Inforadio darum, mit wenig Geld auszukommen. Und zwar in der Sendung Leben um 12:30 morgen Mittag.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Beatsteaks aus Berlin rocken bereits seit 30 Jahren. Dass aus den Steppkes von damals mal eine der erfolgreichsten Bands des Landes werden würde, das hätte zur Gründung 1995 wohl niemand gedacht. Das Jubiläum aber wird jetzt mit 2 ausverkauften Konzerten in der Max-Schmeling-Halle in Prenzlauer Berg gefeiert. Konzertreporter Hendrik Schröder war gestern bei der ersten Show.
Ach, die Beatsteaks, wie kann man die denn nicht gern haben, diesen Haufen, wie sie da stehen auf der Bühne, Gitarrist Bernd ganz cool und in schwarz, Bassist Totze ständig wippend im knallbunten Hemd, Sänger Arnim in kurzen Hosen und dem obligatorischen Fischerhut, Leadgitarrist Peter im geringelt und grinsend, Schlagzeuger Thomas mit undurchschaubarer Miene, stoisch und eingerahmt von einem leuchtenden BS für Beatsteaks. Alle so verschieden und doch eine Einheit, eine Gang, eine Familie, soll Arnim später in einer der wenigen Ansagen erzählen, mit vielen Höhen, aber auch sehr tiefen Tälern seit 30 Jahren. Wahnsinn. An 2 Abenden wird das gefeiert mit verschiedenen Setlisten. Am Freitagabend waren Songs der ersten 4 Alben dran. Schon der 2. Track Hello Joe lässt die Halle komplett ausrasten. Bewegend das immer wieder ist, wenn eine ganze Halle, wenn 12.000 Menschen kollektiv springen und schreien und nicht wissen, wohin mit sich vor Freude. Und unten vor der Bühne nicht nur die ersten 5 oder 10 oder 25 Reihen dancen und durchdrehen, sondern einfach die ganze verdammte Halle. Und das, ohne dass die Beatsteaks sie groß dazu animieren müssten. Das machen die Fans ganz alleine. So let me in. Und plötzlich kommen dann die Ärzte für zwei Songs auf die Bühne. Die alten Freunde der Beatsteaks, die damals mit der Zeile »Wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben?« aus ihrem Song »Unrockbar« nicht wenig Anteil daran hatten, den Namen der Berliner Kumpels noch bekannter zu machen. Und gleich vorweg, später sollen auch noch Campino und Kuddel von den Toten Hosen vorbeischauen und Jan von Turbostart. Die Fans können es gar nicht fassen. Ja, es ist ein bisschen komisch, dass an diesem Abend ausschließlich Männer auf der Bühne stehen. Die Vorband, die Beatsteaks, sämtliche Gäste, nur Männer. Aber die Beatsteaks kommen eben noch aus einer Zeit, als es normal war, dass das komplette Gitarrenbusiness fast nur aus Männern bestand. Und wenn sie jetzt zum 30. ihre alten Weggefährten einladen, dann sind das halt alles Typen. Aber wahnsinnig nette Typen. Nach einer Stunde und 45 Minuten ist Schluss, klingt eher kurz, aber wenn man bedenkt, dass die Beatsteaks kaum geredet und hauptsächlich Song an Song genäht haben, so 25 werden es gewesen sein, und dass das Publikum nach dieser wilden Reise auch völlig platt ist, dann war das mehr als genug. Die Beatsteaks 30 Jahre nach Bandgründung immer noch ganz groß.
Konzertreporter Hendrik Schröder über der Jubiläumsshow Part 1, 30 Jahre Beatsteaks. Part 2 heute ist ausverkauft, aber die Kollegen von Radio 1 übertragen dieses Konzert am Abend live ab 21 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafenland zwischen Großkreuz und Lees 10 Minuten Stau an einer Baustelle. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie rund 10 Minuten mehr einplanen. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichbaundamm voll gesperrt. Gropiusstadt, die Lipschitzallee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Ruduer Straße in beiden Richtungen gesperrt. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
In der EU wird besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff zeigte der Chef der EVP-Fraktion Weber. Er sagte der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte, der Angriff Israels bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Mehrere Unionspolitiker drängen auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn sagte der Rheinischen Post, in der Bundeswehr müsse schnell die Struktur dafür geschaffen werden. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt in der Welt am Sonntag vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer regt in der Berliner Zeitung an, die Wehrpflicht auf Frauen auszuweiten. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten hatten damals beschlossen, die Grenzkontrollen schrittweise abzubauen. Aus Schengen René Henken.
Am Vormittag wird unter anderem das Europäische Museum in Schengen wieder eröffnet. Außerdem wird das komplett neu renovierte Schiff, Prinzess Marie-Astrid Europe, auf dem das Schengener Abkommen vor 40 Jahren unterschrieben wurde, eingeweiht. An der Zeremonie nehmen unter anderem der luxemburgische Außenminister Bettel, der Großherzog von Luxemburg-Henri und die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil.
Brandenburg feiert an diesem Wochenende die 30. Landpartie. Rund 130 Höfe und Betriebe öffnen ihre Türen. Sie wollen das Interesse an regionalen Produkten wecken. Laut Agrarministerium werden bis zu 100.000 Besucher erwartet. Offiziell